Ich fand, es war ein sehr diverser Kongress, natürlich mit unterschiedlichen Stimmen aus unterschiedlichen Teilen in Europa und auch aus der ganzen Welt. Ich glaube, passend zum Thema gab es natürlich relativ viel zu KI und digitalen Technologien, dann auch mit diesem Schwerpunkt eben, wie kann man das in der Neurologie umsetzen.
Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Herr Dr. Lars Masanek aus Düsseldorf. Mit ihm spreche ich heute zum Thema Digitalisierung in der Medizin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Roche Nervennahrung Podcast, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. In diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich zweiwöchentlich im Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen der Neurologie. Mein heutiger Gast ist, wie gesagt, Herr Dr. Lars Masanek aus der Uniklinik Düsseldorf, Klinik für Neurologie. Gleichzeitig ist er Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Digitale Medizin, also perfekt passend, denn ich habe ihn eingeladen zum Thema Digitalisierung in der Medizin. Chancen, Risiken, welche neuen Entwicklungen, wie kommen diese in die Praxis? Ein weit fassendes Feld, aber ein sehr, sehr spannendes und daher freue ich mich sehr darüber, ihn heute zu Gast zu haben.
Hi Lars, schön, dass du da bist. EAN ist gerade vorbei zum Thema Brains, Bytes and Beyond. Was waren da so deine Highlights? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, erstmal total cool, der EAN Genf. Ich fand, es war ein sehr diverser Kongress, natürlich mit unterschiedlichen Stimmen aus unterschiedlichen Teilen in Europa und auch aus der ganzen Welt. Ich glaube, passend zum Thema gab es natürlich relativ viel zu KI und digitalen Technologien, dann auch mit diesem Schwerpunkt eben, wie kann man das in der Neurologie umsetzen. Und ein kleines Highlight für mich war ganz klar die Arbeit aus London und Belgien. Ne? Das sind die Forscher rund um Cerveres, die sich schon vor Jahren damit beschäftigt haben, wie kann ich eigentlich in neuromuskulären Erkrankungen Krankheitsprogression messen. Und die haben bei Duchenne ja schon, ich glaube 2022 oder so, bei der EMA eben durchgekriegt, dass das ein richtiges klinisches Studienoutput ist, wie schnell eben die Schrittgeschwindigkeit an den Füßen ist, die man misst. Und wirklich ganz toll, die haben das jetzt mittlerweile mit ein bisschen neuerer Technologie nochmal etabliert in ganz vielen Erkrankungen und versuchen das, sage ich mal, als etwas universelleren Studien-Outcome
zu. Was siehst du da als großen Vorteil jetzt zu den klassischen Outcome-Parameter-Scoring?
Mhm. Also ich meine, wir wissen alle, wie es ist. Jetzt irgendwie letzte Woche waren es 37 Grad bei uns in der Uniklinik in Düsseldorf. Ja. Da gab es Räume mit 38 Grad Temperatur. Und wenn ich natürlich einen Patienten einmal einbestelle in der Studie und den 6 Minuten gehen lasse, dann macht das schon einen Unterschied, ob es da 35 Grad sind oder 20.
Ich sag mal, unser 6-Minuten-G-Test wäre auch schlechter ausgefallen.
Ja, wahrscheinlich schon. Und wenn ich natürlich Patienten, Patientinnen was mitgeben kann, was die mehrere Stunden einmal die Woche und das über eine längere Zeit messen, dann kann ich schon davon ausgehen, dass ich einfach ein besseres Messinstrument habe. Und wenn wir jetzt überlegen, ich meine, wir wissen es auch beide, wie unfassbar aufwendig es ist, diese Studien zu gestalten und so viel da schief geht und wie viel Geld wir, also die Industrie, aber auch wir in unseren Zentren dann darauf verwenden, da gute Messungen hinzubekommen, dann glaube ich einfach, dass so digitale Outcomes besser sind. Das führt dazu, dass die Studien günstiger sind, im besten Fall die Medikamente. Und als dritter Punkt natürlich, wir vielleicht auch einfach weniger Patienten brauchen, die Studien schneller durch sind und wir schneller Innovationen.
Ja, gerade auch bei langsam progredienten Erkrankungen könnte es natürlich einen Vorteil bieten, wenn du natürlich etwas feiner auch dann Unterschiede detektieren kannst und das nicht immer so in dieser extremen Varianz der einzelnen Termine dann untergeht. Ja. Das ist ein großes Problem, was uns bei vielen Erkrankungen begleitet, ehrlicherweise auch in der Diagnose immer noch ein Problem darstellt. Gab es auch sowas im Bereich Diagnostik, also nicht nur Monitoring, was dich da mitgenommen hat?
Es gab so, das ist irgendwie das Schöne, es sind jetzt gar nicht mehr so diese einzelnen Sessions, es gab auch ein paar Digital-Sessions, es gab ein tolles Beispiel auch aus Spanien, wo sie gezeigt haben, wie sie das da auch an der Notaufnahme und so einsetzen, aber ich finde es viel spannender zu sehen, wie digitale Technologien eigentlich langsam, aber sicher den Sprung in jede einzelne neurologische Fachdisziplin schaffen. Und es gab in fast jeder Poster-Session oder auch in den großen Sessions dann so vereinzelte Beiträge, wo eben gezeigt wird, wie diese Technologie angewandt wird. Und da war auch zur Diagnostik einiges dabei. Ich war heute in der, oder letzte Woche in Genf in der Session, wo es eben darum ging, Kognition besser zu messen. Und in dieser Session zu Kognition, die da in Genf letzte Woche war, konnte man eigentlich ganz gut sehen, dass es ganz verschiedene Ansätze gibt, zum Beispiel Sprachbiomarker für MCI-Screening einzusetzen oder auch für Differentialdiagnostik bei Demenzen. Das ist nichts grundsätzlich Neues. Ich glaube, wir haben das vor ein paar Jahren auch schon gesehen und diskutiert. Aber dass es in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeitpunkten mit verschiedenen Technologien stattfindet, zeigt einfach, dass es jetzt irgendwie in der Mitte auch dieses Fachs angekommen, dass man erkennt, so wie wir bei einer klinischen Untersuchung eben bestimmte Phänotypen versuchen festzustellen, klinisch kann man das eben auch mit digitaler Technologie.
Und ich meine, es gibt natürlich einen sehr breiten Satz an unterschiedlichen Technologien. Gibt es da irgendwie mal eine Strömung, dass das mit Standards vereinbart wird, dass alle das Gleiche nutzen? Hm. Das ist ja etwas, was uns beim MRT schon immer im Weg stand. Gibt es da in der digitalen Welt Ansätze für letztendlich einheitlichere Standards?
Ja, also ich glaube, ich würde es gedanklich in zwei große Kategorien trennen und das ist auch das, wie, glaube ich, das Feld langsam versteht, dass man darüber nachdenken muss. Wenn ich eine digitale Lösung für eine Studie haben will, wo ich klinische Outcomes genau definiert brauche, die ich auch brauche, um am Ende mit einem Regulator, mit einer Agency in Europa oder in den USA zu sprechen, dann brauche ich etwas Hochstandardisiertes, weil ansonsten wird es nicht funktionieren an verschiedenen Orten in der Welt. Dann brauche ich eine Technologie, die validiert ist, wo ich Zertifikate habe, wo ich am Ende das auch medizinproduktmäßig zulassen kann. Und das sind natürlich teure Dinge. Also diese Prozesse kosten enorm viel Geld. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich vielleicht ganz genau hingucken kann, aber das auch nur in spezialisierten Settings. Ja. Das ist, ich glaube, wir haben es irgendwann mal besprochen und es gab auch einzelne Ansätze jetzt, sowohl beim PNS in Maastricht, wie auch jetzt auf dem ERN, dass so hochspezialisierte Technologien eben eingesetzt werden für Studienoutcomes. Gerade bei neuromuskulären Erkrankungen ist es einfach perfekt. Andersrum, als zweite große Kategorie muss man ja sehen, wenn ich jetzt in der Praxis sitze, ich komme aus der Eifel, wenn man Glück hat, findet man da irgendwo einen Neurologen, so viele gibt's nicht. Aber dann wird der dieses spezialisierte...
Wie Sternenstaub ungefähr. Ne?
Aber der wird ja nicht so ein spezialisiertes Gerät sich in die Praxis stellen, weil wozu auch? Ja. Würde ich auch nicht Zehntausende von Euros für ausgeben. Und da muss man es umdrehen. Mhm. Da muss ich da hingehen und sagen, okay, welche Technologie haben denn meine Patienten und Patientinnen und wie kann ich die benutzen, um meine Medizin entweder besser zu machen oder Daten zu bekommen, wo ich Dinge sehe, die ich sonst nicht sehen würde. Und das läuft dann logischerweise immer auf Consumer-Hardware, in Anführungszeichen, raus, wo dann eher der Ansatz ist, wie binde ich zum Beispiel Smartphones oder Smartwatches, die Patienten ja dann doch oft wirklich schon haben, ein, um Daten daraus zu gewinnen. Das ist natürlich, was die Standardisierung angeht, erheblich schwieriger und vielleicht auch gar nicht immer so notwendig, weil es gar nicht immer darauf ankommt, ist das jetzt wirklich ganz genau, sondern reicht es mir nicht, dass ich vielleicht bestimmte Trends einfach sehe.
Und ich sag mal, man würde es ja eigentlich am liebsten jetzt schon in Therapieentscheidungen einbinden. Und ich weiß auch nicht, ob wir da einfach so eine innere Blockade haben, die auch falsch ist, weil ehrlicherweise Therapieentscheidungen treffen wir jetzt auch nicht wie in einem Clinical Trial. Wir werden kein EDSS jedes Mal nur am NGADL oder sonst was ausrichten. Also wir entscheiden ja auch anderweitig. Und kann man es nicht jetzt auch schon mit einbeziehen? Klar, wenn wir jetzt alleine darauf würde ich keine Therapieentscheidung gründen, aber siehst du vielleicht noch einen Weg, da die Hürden zu überwinden?
Ich glaube schon, dass manche Kollegen, Kolleginnen das auch schon tun. Ne? Wenn ich jetzt so an auch Gespräche mit niedergelassenen Kollegen, Kolleginnen denke, die mir dann sagen, hey, das, was ihr macht, finde ich sinnvoll, weil ich mache das eigentlich schon. Ja. Ich lasse mir von meinen Patienten, Patientinnen zeigen, wie sich die Gehstrecke verändert hat. Ja. Und ich glaube schon, dass man das auch guten Gewissens tun kann, auch wenn man nicht davon ausgehen kann, dass das ein perfekt validierte
ist ja auch Zahl ist. Letztendlich, ob du fragst, wie weit können sie denn aktuell gehen, wie viele Stockwerke können sie Treppen steigen, da kommt ja auch immer bei jedem was anderes raus und am Ende ist es dann, ja, die subjektive Einschätzung des Patienten, dann habe ich doch lieber was Objektives.
Ja.
Und das ist schon aus meiner Sicht valider. Aber wir nutzen es halt einfach nicht so.
Absolut. Wir haben jetzt, ich meine, das ist auch keine neue Info, dass die Menschen, wenn man den EDSS self-reporten lässt, die Gehstrecke bei der MS, dass sie sich andauernd verschätzen. Aber wir haben das jetzt in einer kleinen Kohorte nochmal gezeigt. Und das ist einfach so. Ne? Also sie verschätzen sich öfter, als dass sie richtig liegen.
Und jetzt vielleicht ein bisschen, wenn wir gerade bei MS sind, ihr habt ja auch an einem Composite-Score gearbeitet. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
Ja, das war was ich auch bei der ERN vorstellen durfte. Die Idee dahinter ist eigentlich, wenn ich eben so Consumer-Technology nehme, wie eine Smartwatch, dann habe ich ja den Vorteil wiederum, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen auf der Welt die auch haben. Mhm. Und dann kann ich natürlich hingehen und wenn man sich dann vielleicht wissenschaftlich auch gut den entsprechenden Herstellern präsentiert, dass die sagen, okay, es gibt Zehntausende von Menschen, die auch diese Uhr haben. Wir würden euch einfach mal Referenzwerte zur Verfügung stellen oder auch Einzelwerte, damit ihr einfach mal vergleichen könnt, wie schneiden eure Patienten denn jetzt ab zu jemandem, der im selben Land wohnt, dasselbe Gewicht hat, dasselbe Geschlecht hat, ja, etc. pp., dasselbe Alter. Also ganz viele Confounder ja für diese Variablen wie Schritte oder Herzfrequenz. Und das war unsere Idee, dass man damit eben so Z-Scores ausrechnet, genau wie für das NFL.
Ja, ne?
Jetzt in der Neurologie kommen diese Z-Scores ja langsam an. Das sind ja einfach nur Standardabweichungen.
Macht ja auch absolut Sinn, weil natürlich sind das immer Einflussfaktoren.
Ja. Und dann sind wir im Grunde noch einen Schritt weiter gegangen, dass wir gesagt haben, naja, so eine Erkrankung wie beispielsweise eine Multiple Sklerose, das ist ja mehrdimensionell. Also ich habe nicht nur eine motorische Einschränkung und eine Gehstreckenverschlechterung, die vielleicht über die Uhr über Schritte abgebildet wird, sondern die betrifft vielleicht auch andere Aspekte des Lebens wie, gut, Sport gehört auch dazu, aber vielleicht auch den Schlaf oder die Herzfrequenz. Wenn ich dann hingehe und einfach die, ich sag mal in Anführungszeichen, pathologischen Abweichungen über alle Dimensionen in einen Composite-Score zusammenpacke, dann bekomme ich eigentlich einen extrem einfachen Messwert, der mir zeigt, wie weit ist geometrisch der Patient oder die Patientin denn von der Alters-, Geschlechts- und gewichtsgematchten Normkohorte entfernt. Was wir gesehen haben, ist, dass das extrem gut mit der klinischen Schwere der Erkrankung korreliert. Und je mehr Dimensionen ich dazu nehme, desto sensitiver wird das. Weil auf einmal decke ich vielleicht auch Sachen ab, die der EDSS gar nicht hat. So was wie autonomes Nervensystem.
Ja, absolut. Also da natürlich ganz spannende Entwicklungen. Eine andere Sache, die uns natürlich vielleicht den Alltag oder die den Alltag deutlich verändern könnte oder hier und da schon tut, sind die Large Language Models. Dazu gibt's ja auch jede Menge Aktivität. Meistens nutzt man es halt einfach so. Von der Datensicherheit jetzt nicht optimal. Aber was gibt's da für Entwicklungen? Was gab's vielleicht jetzt auch im ERN dazu?
Auf dem ERN gab's ein paar, ich sag mal eher so, also es gab einen bisschen praktischen Vortrag, das fand ich gut. Das sind so Vorträge, wie ich glaube, dass wir die als Kollegen, Kolleginnen auch brauchen, dass man uns diese Instrumente auch erstmal vorstellt und auch erstmal beibringt, wie benutzen wir die richtig, weil wir machen es fast alle. Wenn man sich die Umfragen schon vom letzten Jahr anschaut, dann sieht man eigentlich, dass da schon mehr als die Hälfte der Ärzte und Ärzte zumindest mal ausprobiert haben. Und das Spannende ist, wer auch immer es privat benutzt, also wirklich über 90%, da gibt es eine coole Studie aus der Schweiz, der benutzt es auch im beruflichen Kontext, wenn man natürlich merkt, oha, auf einmal kann ich, sei es irgendwie behördliche Korrespondenz oder was es auch ist, kann ich viel effizienter abwickeln.
Absolut, ja.
Also das fand ich gut, dass es da so ein paar praktische Aspekte gab, aber das ist natürlich schwierig auf so einem großen internationalen Kongress, wo einfach die, also das fand ich zwar so ein bisschen entfernt natürlich von dem, wie wir in den lokalen Settings so arbeiten. Aber ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Neues. Es gibt einerseits mehr und mehr Arbeiten, die eben zeigen, dass es verändert, wie wir als Mediziner und Medizinerinnen uns Informationen beschaffen, weil wir einfach, ich meine, man sieht das heute schon, wenn ich bei Google was eintippe, dann macht Google ja schon das LLM und fasst uns die ersten Glasseiten zusammen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, oder es ist gar nicht mehr die Zukunft, das ist schon die Realität, dass wir eigentlich so anfangen, uns Informationen zu befassen, aus Leitlinien, aus Papern, aus Fallstudien etc. Und da gibt es natürlich sehr verschiedene Wege. Es gibt die großen Modelle der meist amerikanischen Anbieter.
Ja.
Da kann ich natürlich auch in keiner Weise irgendwie Patientendaten oder vertrauliche Daten teilen. Das ist definitiv so, da muss man auch aufpassen. Aber die funktionieren für Fachfragestellungen wirklich, wirklich gut.
Ja.
Und die sind auch da gibt es eine große Studie jetzt, die in Nature kam. Wir haben das letztes Jahr auch mal im Journal of Medical Informatics auch mal gezeigt, dass diese großen Allzweckwaffen, das ist sowas wie ChatGPT, Claude, Gemini, die sind den spezifisch medizinischen Modellen eigentlich gar nicht unterlegen, wenn ich die gut frage, weil die einfach so viel Daten haben, auf denen die trainiert werden, dass die auch so Fachfragestellungen unglaublich gut beantworten können. Wenn ich in einem Klinik-Setting bin, wo ich natürlich auf einmal mit klinischen Informationen umgehe, muss ich aufpassen. Ne? Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo spezielle Lösungen, die speziell für Krankenhäuser etc. gebaut werden, dann wichtig.
Und in dem Thema habe ich tatsächlich auf dem ERN, der Vortrag war, aber einen sehr interessanten Gedanken noch mitbekommen, wenn man so will. Lernt das Large Language Model dann vielleicht einfach nur Muster wie wir entscheiden oder versteht es selber? Also es ist einfach nur so ein Zirkelschluss und am Ende kann es gar nicht dann selber denken. Und wenn wir quasi immer uns falsch entscheiden, entscheidet das Large Language Model genauso falsch wie wir. Also da ist da schon eine Gefahr drin, dass man immer so im eigenen Saft letztendlich dreht und ja, die Zirkelschlüsse natürlich immer in die falsche Richtung auch mal führen können.
Ja, also ich meine, diesen Modellen, so dieses Denken und so, das ist immer schwierig, das mit uns zu vergleichen, weil die einfach anders arbeiten, ne? Und die sind natürlich gerade in den ersten Stufen extrem auch einfach von allen Infos, die man halt im Internet finden kann, trainiert worden. Und die arbeiten ja im Grunde mit Human Feedback. Also alles, was wir in so ein Modell reintun oder ganz vieles von dem, was wir da reintun, wird ja dann wieder verwendet, um zu sehen, okay, wie hat er danach reagiert, war das gut, war das schlecht etc. Das heißt, klar, das Feedback, das wir diesen Modellen geben, benutzen die auch. Es gibt auch viele von den großen Herstellern, also die unter der Hand Spezialisten jetzt bezahlen, um, sage ich mal, hochqualitative Antworten nochmal zu bekommen, die eben, weil die Datenmenge zum Trainieren, die die haben, ist weg.
Also es gibt nicht sowas, dass die sowas wie ein Out-of-the-Box Thinking, denken, ist es dann überhaupt möglich für
Das ist ein schwieriger Gedanke. Ja. Also ich glaube, wir sind in einem so spezialisierten Bereich unterwegs, dass da natürlich das Trainingsmaterial, was die haben, extrem begrenzt ist.
Ja.
Ich glaube, es ist begrenzt. Also ich glaube, es gibt gerade für sehr kreative Lösungen gibt's eine gewisse menschliche Komponente.
Ja.
Ist ja erstmal
eine gute Nachricht, dass man uns auch noch für irgendwas braucht.
Also, ja, es braucht uns auch sonst für viele Dinge. Musst du auch mal wieder einen Lumbalpunkt zu machen, Tobi, so ist es halt.
Schauen wir mal.
Spaß beiseite. Ich glaube, dass es eben die Arbeit verändert, wie wir arbeiten und nicht so sehr eigentlich die... Also uns nicht in irgendeiner Weise ersetzt oder sowas, das glaube ich gar nicht. Ich glaube nur, dass man schauen muss, wie kann man diese Technologien medizinisch sinnvoll einsetzen und das auf was wir als medizinisches Fachpersonal prägen sollten und wo wir auch eine Entscheidungsrolle zu spielen haben, wie sich das in unserer Branche durchsetzt. Das sieht man in anderen Branchen, wo die nicht so reguliert sind wie bei uns aktuell viel mehr, dass das ausgefochten wird. Und ich glaube, da sollten wir uns auch dran beteiligen.
Wenn man jetzt gerade so an die Ausbildung denkt, ich meine, du weißt selber noch, so ein Arztbrief händisch und mit mehreren Korrekturschleifen. Das ist zwar nervig, aber man lernt ja schon auch was dabei, nämlich genau, wie man denken muss und dieses Deduzieren, was ja auch die Neurologie irgendwie cool macht, weil du wie so ein Detektiv unterwegs bist. Und nimmt man sich das nicht auch ein bisschen?
Ja, ich glaube, das kann man so und so sehen. Wenn man auf der Stroke Unit um 4 Uhr nachts sitzt und mit einem Textbaustein den 10. Tierbrief schreibt, dann ist, glaube ich, der Additional Benefit beschränkt. Gut,
bin ich bei dir.
Wenn es um die komplizierte Enzephalitis geht, wo man wirklich überlegt, was ist das jetzt differenzialdiagnostisch, was das dahinter steckt, dann ist es, glaube ich, auch heute noch so, dass man sich da, also hoffe ich, und erlebe ich ja auch bei mir selbst, dass man sich da Gedanken drüber machen will.
Nee.
Und ich meine, auch vorher, die Stroke-Arzt-Briefe, was macht man da? Man hat einen Textbaustein und die kopiert man sich zusammen. Klar. Im Grunde ist das nicht so unterschiedlich. Das ist zumindest mein Ansatz. Und ich glaube, es gibt zum Beispiel ja aus Hamburg von der IDM, das ist die Tochtergesellschaft, die das Uniklinikum Hamburg-Eppendorf ausgegründet hat, die ja selber so Sprachmodelle im deutschsprachigen Raum trainieren und auch anbieten für andere Kliniken und Praxen, die das ja auch zeigen, dass man sich erheblich viel Zeit sparen kann, wenn man bestimmte dieser Prozesse eben automatisiert. Und dass diese Zeitersparnis interessanterweise gar nicht nur bei den Assistenzärztinnen und Ärzten ist, sondern zumindest ist das, was mir von dort gesagt wurde, zum Teil sogar noch mehr bei den Oberärztinnen und Oberärztinnen, weil eben die Korrekturschleifen viel effizienter werden.
Ja, definitiv. Das ist so. Aber meinst du nicht, dass da in der Ausbildung was verloren geht?
Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, das zu sagen. Ja. Es gibt eine tolle Umfrage aus Marburg vom letzten Jahr, die mal geschaut haben, wie viele Medizinstudierende denn so Sprachmodelle überhaupt beim Lernen einsetzen und es waren über 75%. Und deshalb ist die Frage, ob da was verloren geht, die ist berechtigt, aber man wird sich darauf einstellen müssen, weil wenn die Medizin, war letztes Jahr, dieses Feld bewegt sich so schnell, ich bin mir relativ sicher, dass wir da jetzt nochmal einen kleinen Quantensprung hingelegt haben und dann ist es vielleicht eher unsere Aufgabe zu sagen, okay, die Technologie entwickelt sich weiter, müssen wir unser Ausbildungskonzept anpassen. Und es gibt zum Beispiel ein tolles White Paper, wo ich auch dran mitwirken durfte, vom Hasso-Plattner-Institut, von der Universität in Luxemburg und auch von der Deutschen Gesellschaft für digitale Medizin, wo man, also da plädiere ich für. Ich glaube, man muss digitale Skills im Medizinstudium mitlehren und dann auch schauen, A, wie verändert sich vielleicht die Lehre im medizinischen Bereich? Ja, da gibt's ja tolle Workshops. Bei uns in Düsseldorf gab es jetzt auch einen dazu. Und gleichzeitig muss ich aber auch überlegen, was für inhärent digitale Fähigkeiten muss ich den Leuten mitgeben, damit die vielleicht auch in Zukunft einen guten Job machen.
Kannst du es vielleicht so zum Schluss nochmal einen Ausblick geben, was noch so als Technologien unterwegs sind, was dich jetzt begeistert hat? Du hast mir öfter mal von diesem X-Sense Bewegungssuit oder wie man das auch mal nennt, erzählt.
Das ist ein tolles Beispiel, das ist eigentlich die beiden Themen, die wir jetzt vereint, also die wir gerade besprochen haben, vereint. Wir haben erst ja so ein bisschen über Sensorik gesprochen und so digitale Biomarker kann man das ja nennen oder digitale Measurements in der Neurologie, was ich glaube ich ein Riesenthema ist, weil unser Fach sich so gut dafür eignet. Wir können so toll einfach Sachen messen. Und das zweite Thema war so ein bisschen Künstliche Intelligenz und Large Language Models. Und diese Anzüge und die Arbeiten dazu, die vereinen das so ein bisschen. Das sind zwei, also es baut auf zwei tollen Nature-Papern aus der Faisal-Gruppe aus London, die eigentlich für Duchenne und für Friedreich Ataxie gezeigt haben, wenn wir von einem Patienten oder einer Patientin im Grunde das komplette Bewegungsprofil messen, dann können wir daraus, wenn wir die einfach untersuchen oder auch wenn wir die einfach nur rumlaufen lassen und in so einem Bewegungsanzug komplett aufzeichnen, was die machen, dann können wir krankheitsspezifisch rausfinden, was für Bewegungen eigentlich genau die Krankheitsschwere vorhersagen. Viel genauer, als wir das mit einer neurologischen Untersuchung machen, weil wir natürlich viel mehr messen können. Und gleichzeitig haben die dann gezeigt, dass sie damit die Progression von der Erkrankung nicht nur besser abschätzen können, sondern auch viel genauer messen können. Da sind wir wieder so bei diesem Thema.
Ja.
Und das ist so eine Mischung aus, ich messe sehr gut, ich habe tolle Sensorik und dann baue ich aber ein KI-Modell, das einerseits irgendwie erklärbar bleibt, weil es mir als Mediziner schon sagen kann, hey, es ist die Hüftrotation oder es ist der Bewegungsumfang der Arme. Und andererseits aber über so eine Art Composite Score, so ein bisschen, wie ich das eben erklärt habe, nochmal viel genauer aus dieser Kombination von all diesen Variablen zeigen kann, hey, dieser Patient ist um 15% schlechter geworden. Und was die gezeigt haben, war zum Beispiel, dass die haben das dann extrapoliert und die Messgenauigkeit quasi genau definiert und die haben gesagt, wir können eigentlich für bestimmte, auch seltene Erkrankungen, die Anzahl an Patienten, die wir in so einer Studie brauchen, nicht nur halbieren, sondern vierteln. Und das ist natürlich total schwer.
Für Rare Disease natürlich auch da wieder mal ein Quantensprung, wie du so schön gesagt hast.
Ich glaube, es ist super schwer, dass, also ich weiß, dass sie zum Beispiel mit der FDA sprechen oder auch mit der EMA. Wir haben jetzt für so ein paar neuroinflammatorische Projekte diese Anzüge ja auch ausprobiert, wie du weißt. Und das, ich finde es total spannend und ich glaube, wenn man dann den nächsten Schritt irgendwann geht und gar nicht mehr diese komplexe Sensorik braucht, sondern vielleicht mit sowas wie einem Video, da gibt es auch Arbeiten an der Charité, die an sowas arbeiten, oder mit einfacher Sensorik sowas Ähnliches hinbekommen, dass wir ein Bewegungsprofil extrahieren können, dreidimensional aus einem zweidimensionalen Video und auf einmal macht man diesen Sprung, ich habe nicht mehr diese super komplizierte Technologie, sondern eigentlich benutze ich wieder Dinge, die ich in jeder Praxis zur Verfügung habe. Ich glaube, das wäre so ein Sprung, wo ich denke, wenn uns das gelingt und von der Technologie ist es eigentlich absehbar, dann kann das unser Fach nochmal viel, viel spannender machen, als es eh schon ist.
Das muss man ganz klar sagen. Also da steht uns Revolution bevor. Wir sind mittendrin und das ist ja auch irgendwie cool, da dabei zu sein. Ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass wir darüber sprechen. Das macht immer extrem viel Spaß. Vielen Dank, Lars.
Ja, danke dir, Tobi. Hat mir auch total Spaß gemacht.
Danke dir. Ciao.
Das war also eine weitere Episode des Roche Nervennahrung Podcast. Vielen Dank nochmal an Dr. Lars Masanek. Sie finden unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen wie beispielsweise Apple, Spotify, aber ebenfalls auf dem Roche-Fachportal. Wir würden uns insbesondere sehr freuen, wenn Sie eine positive Bewertung dalassen. Wir sind dann in circa 2 Wochen wieder da. Dann, wie gesagt, mit meinem Kollegen Professor Matthias Meurer aus Würzburg. Vielen Dank und tschüss.